Ja, guten Morgen miteinander. Für mich ist es ein bisschen speziell, da zu stehen so, und eine Predigt zu haben heute. Aber ich glaube, für euch ist es auch ein bisschen speziell in dieser Zeit, wenn kein jemand anderes da ist. Aber wir haben es gesungen vorhin, wir wollen festhalten am Wort von Gott. Und ich hoffe, dass wir jetzt unabhängig von diesen Umständen heute zusammen einfach auf Gott schauen können, auf ihn. Der Text, den mir Daniel angegeben hat, ist aus Epheser 4, Verse 17 bis 32. Es ist ein sehr langer Text. Wegen dem geht die Predigt heute hier etwa eine Stunde. Nein, sie geht nicht so lang. Aber es wird vielleicht heute ein bisschen länger. Der Text ist aus dem Epheserbrief. Das ist ein Brief, den Paulus an die Epheser geschrieben hat. Ephesus war eine grosse Stadt vom Römischen Reich. Eine der fünf grössten Städte. Etwa 8 Jahre bevor der Paulus den Brief an die Epheser geschrieben hat, war er selber dabei, als Ephesus, die Gemeinde, gegründet wurde. Wir lesen davon in der Apostelgeschichte. Hier heißt es, dass der Paulus täglich zu den Menschen geredet hat, so dass nach und nach die ganze Bevölkerung der Provinz Asien, Juden wie Nichtjuden, die Botschaft des Herrn hörte. Es war schon der in Ephesus, um zu lesen in der Bibel, wo die Menschen Schweißtücher von Paulus und Schürzli, die er dank hatte beim Werken, haben auf kranke Leute gelegt, auf Besessene. Und die Folge davon war, dass die Leute gesungen wurden und dass die bösen Geister sind ausgefahren aus diesen Leuten. Also die Leute haben hier sehr viel erlebt am Anfang bei der Gründung dieser Gemeinde. Und die jungen Christen dort, die ihren Glauben mit Hingabe gelebt. Wir lesen das in der Apostelgeschichte. Ich lese da 3 Verse vor, wie das dann so war am Anfang. Auch traten jetzt viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, vor die Gemeinde und bekannten offen, sich mit okkulten Praktiken abgegeben zu haben. Zahlreiche Christen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie öffentlich. Als man den Wert der Bücher zusammenrechnete, kam man auf eine Summe von 50.000 Silberdrachmen. Da habe ich gelesen, dass so eine Drachme eine Silbermünze war. Das war etwa der Tagelohn eines Arbeiter. Das müsst ihr euch mal vorstellen, 50.000 Tage haben sie gearbeitet. Das haben sie dort verbrannt, weil sie so überzogen waren. Das kann es nicht sein. Und das alles ist jetzt also erst 8 Jahre her, wo der Paulus den Brief an Christen zu Ephesus geschrieben hat. Und ob schon, dass die Leute so viel mit Gott erlebt haben, ist es scheinbar nötig gewesen, dass der Paulus hat müssen ermahnen, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Wenn ich an unsere Gemeinde denke, hier, dann sehe ich auch Parallelen zu dieser Gemeinde zu Ephesus. Auch die Gründer von unserer Gemeinde ihren Glauben mit Hingabe gelebt. Sie sind so weit gegangen, dass sie ihr Hab und Gut, ihre Freunde, ihre Familie und sogar ihr Leben für den Glauben haben aufgegeben. Und das alles ist mehr als 8 Jahre her. Und ich bin überzeugt, dass dieser Text aus dem Epheserbrief heute für uns aber nicht weniger aktuell ist als für die Leute dann. Und ich wünsche mir, dass die Worte, die wir lesen aus der Bibel, dass das nicht einfach ein Zeugnis ist aus einer alten Zeit, sondern dass das heute ganz persönlich zu uns reden kann. Ich werde noch schnell beten. Jesus, merci vielmals, dass du da bist. Merci vielmals für dein Wort und merci vielmals, dass du heute zu uns reden willst. Ich bitte dich, dass du unser Herz heute berührst, dass wir verstehen, was du uns sagen. Amen. Also, ihr habt alle auf euren Blättern den Bibeltext getroffen. Ich tue aber davor einfach den Teil von diesem Epheser-Text noch auf die Folie zeigen, dass wir ein bisschen wissen, wo dass wir etwa sind. Da steht Verse 17 bis 19. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daherkommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich mit jedem nur erdenklichen Schmutz und sind voll unersättlicher Habgier. Wenn wir den Text lesen, dann teichen wir nicht als erstes uns, oder? Aber kennen wir nicht auch Ansätze von dem in unserem Leben? Reden wir nicht manchmal schon schlecht über andere? Verurteilen wir nicht manchmal auch, bevor wir überhaupt Richtige zugelassen? Sind wir nicht manchmal schon verbittert und leben so, als würden wir Gott nicht kennen und als würden wir gar nicht glauben, dass er Möglichkeiten hat, uns zu helfen? Und die Alltagssorgen, die kennen wir alle, oder? Lenkt euch das Geld? Schafft euch unser Kind der übertritte Zeck? Werden wir eine neue Arbeitsstelle akzeptiert? Oder es gibt auch so Gedanken, die uns einfach einnehmen und beherrschen manchmal. Vielleicht geht es um ein neues Auto, um ein Eigenheim, um einen Umbau, um unsere Arbeit, um unser Ansehen bei anderen Menschen. Oder über unser Aussehen. Das sind nicht grundsätzlich falsche Sachen. Aber wenn wir uns von diesen Gedanken beherrschen lassen, dann gehört das zum Wesen des alten Menschen, wie es da beschrieben ist. Und seine Ausschweifung und Habgier ein Thema für uns. Oder ist der Umgang mit dem Internet ein Thema? Was ich mir habe, Gedanken gemacht zu dieser Predigt, ist meine Aufmerksamkeit zuerst besonders auf den zweiten Abschnitt gerichtet von diesem Text. Das ist die hintere Seite von eurem Blatt. Dort, was als Überschrift heisst, das neue Leben konkret. Es hat mir gefallen, dass dort so konkret aufgeschrieben ist, was wir machen können, für Gott zu gefallen, für Jesus zu dienen. Ich packe gerne etwas an. Normalerweise würde ich den Text lesen, dann würde ich die Bibel zutun und würde sofort mit dem Versuch starten, das umzusetzen. Aber ich habe gemerkt, dass ich heute nicht daherkommen kann, um mit euch den Text zu lesen und kann sagen, also jetzt entscheidet mich das zu machen, geht hin und macht es einfach. Und das wäre ja fast mehr eine Arbeitsanweisung als eine gute Nachricht. Und eigentlich wäre es ja einfach nur ein Riesenkrampf. Im Römerbrief lesen wir, dass es eben gar nicht möglich ist, so, dass wir das gar nicht aus uns so einfach so machen können, das Gute. Das lesen wir da im Römer 7, Verse 15 und 18. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Das kennen wir, oder? Wie viel probieren wir uns zu ändern? So Neujahrsvorsätze und so. Wie viel probieren wir, bessere Menschen zu sein? Und am Schluss schaffen wir es doch nicht. Die Bibel zeigt uns aber einen Weg, wie wir trotz unserer Begrenztheit trotzdem beherrscht sie von unserem Fleisch zu neuen Menschen werden, so wie es im Epheser-Text beschrieben ist. Aber für das gehen wir jetzt nochmal zum alten Mensch. Der Tier steht am Schluss, nachdem der alte Mensch ist beschrieben worden, steht, dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Hier werden wir aufgefordert, den alten Mensch abzulegen. Das ist nicht ein Gebetsanlegen und das ist auch nicht ein guter Rat. Das ist eine Aufforderung an uns, die eine Antwort erwartet. Und es geht hier noch nicht um die guten Taten, also um das, was der neue Mensch auszeichnet. Zuerst geht es darum, den alten Mensch mit seinen Verhaltensmustern abzulegen. Das erfordert, dass wir das Verhalten des alten Menschen als Sünder kennen. Das erfordert, dass wir sehen, dass das Verhalten des alten Menschen mit den Zielen und den Werten von Jesus nicht zusammenpasst. Wir müssen uns also entscheiden, ob wir für Gott oder für uns leben wollen. Es geht hier darum, ob wir wirklich im Boot von Jesus hocken. Ob wir seine Ziele und seine Werte auch als unsere Ziele und unsere Werte definieren. Die Frage hier lautet also an dich. Bist du bereit, dich von den Verhaltensmustern und Gewohnheiten zu trennen, wo du weißt, dass sie in den Augen von Jesus nicht in Ordnung sind? Das Ziel ist jetzt hier nicht, die Taten vom alten Menschen abzulegen, dass man nachher Gutes tun können, für das uns Gott annimmt. Das wäre Gerechtigkeit durch Werk. Es geht hier darum, ob wir als Antwort auf das, was Jesus für uns hat, da, unser Leben nach seinen Vorstellungen leben wollen. Es geht also darum, ob wir Jesus als König annehmen und ob wir uns unter seine Herrschaft stellen. Weil die anderen wissen wir ja, durch unsere Werke können wir nicht gerecht werden. Wir können nur gerecht werden durch den Glauben an Jesus. Das steht da im Römer 3, 28. Also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern erst, wenn ich mein Vertrauen allein auf Jesus Christus setze. Man könnte jetzt eigentlich auch sagen, ja, der ist Jesus ja gnädig, er vergibt uns ja gern wieder. Das ist doch gar nicht nötig, dass wir uns müssen bemühen müssen, das Gute zu tun, weil es ja sowieso keinen Sinn hat, wenn wir uns das ja sowieso nicht verdienen können, das neue Leben. Aber der Paulus fordert in seinem Text den Fässer auf, dass wir Taten vom alten Menschen ablegen und Taten vom neuen Menschen tun. Warum möchte? Wir wissen, dass wir alleine durch den Glauben an Jesus von unserer Schuld freigesprochen werden. Ob dieser Glaube aber echt ist, das zeigt sich daran, wie wir leben. Für das lese ich einen Abschnitt aus dem Jakobus. Da steht, erinnert euch an Abraham, unseren Stammvater. Sogar er fand vor Gott erst Anerkennung, nachdem er getan hatte, was Gott von ihm verlangt hatte. Er war bereit, seinen Sohn Isaak als Opfer auf den Altar zu legen. Hier wird ganz deutlich, bei ihm gehörten Glaube und Tun zusammen. Und erst durch sein gehorsames Handeln wurde sein Glaube vollkommen. Mit dem so ein kleines Kinderbilderbüchlein, dort ist so eine Geschichte drin, von zwei Buben, und der Vater sagt, sie sollen Äpfel ablesen. Der eine sagt, ja, ich komme, und geht nicht. Und der andere sagt, nein, mag ich nicht, und geht am Schluss doch. Und in dieser Geschichte sehen wir, dass wir erst an den Taten dieser Jungs sehen, wie sie ihrem Herz aussehen. Nicht an dem Mann, was sie sagen. Das ist bei uns das Gleiche. In unserem Text vom Epheser sehen wir aber, im Vers 23, dass zwischen dem Ablegen vom alten Mensch und dem Anlegen vom neuen Mensch noch etwas passiert. Vers 23, und ihr wurdet gelehrt, euch durch Gottes Geist in eurem Denken erneuern zu lassen. Das ist der zentrale Punkt heute Morgen. Das Entscheidende beim Wechsel vom alten zum neuen Mensch passiert hier. Unser Part ist es, uns zu entscheiden, Jesus mit unserem Leben zu dienen. Uns zu entscheiden ist unser Part. Die Voraussetzung aber, dass das gelingt, passiert nicht durch unsere Anstrengung, nicht durch unseren Fleiss, nicht durch unsere Werke, sondern durch das, dass Gott durch seinen Heiligen Geist unser Teich erneuert und uns so fähig macht, überhaupt zu sehen, was er von uns will. Wenn wir also bereit sind, das Werk vom alten Menschen abzulegen, dann kann Gottes Geist in uns Raum einnehmen. Es heisst hier, euch durch Gottes Geist in eurem Denken erneuern zu lassen. Die Erneuerung vom Teich ist etwas, das wir nicht selber vollbringen müssen. Es ist etwas, das wir einfach erbitten und zulassen. Es heisst da, erneuern zu lassen, zulassen. Das müssen wir nicht selber machen. Wir lesen das auch im Römer wieder, Römer 12, Vers 2. Es geht hier auch wieder darum, dass Gott, das Geist uns verändert, dass wir das zulassen können, dass er das macht in uns. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, also nach dem alten Mensch, sondern lasst euch verändern. Lasst euch verändern durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und noch ein zweiter Vers aus Römer 8, 13. Ich lese extra so viel aus der Bibel vor heute Morgen, weil ich beim Bibellesen merke und spüre richtig, dass Gottes Wort wahr ist. Und das, wir lesen auch, es ist ein zweischneidiges Schwert und das ist ein Wort, das Macht hat. Und darum lese ich heute extra viel aus der Bibel vor und probiere nicht so viel von mir dazu zu sagen. Also Römer 8, 13. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Wenn ihr euch jedoch von Gottes Geist bestimmen lasst und dadurch die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Das Thema der Predigreihe jetzt ist Umgang miteinander. Der Paul Gfeller hat am letzten Sonntag über die Früchte vom Geist geredet. Die Früchte des Geistes, die da sind. Wisst ihr sie? Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Mir ist aufgefallen, dass die meisten von diesen 9 Eigenschaften sich irgendwie auf den Umgang mit anderen Menschen beziehen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Wenn wir also über den Umgang miteinander reden, sind wir, glaube ich, richtig, wenn wir über den Heiligen Geist reden und über das, was er in unserem Leben kann verändern kann. Weil er ist, was uns fähig macht, wenn wir uns entscheiden, den alten Menschen abzulegen, ist er, was uns fähig macht, den neuen Menschen anzulegen und auch das Werk zu tun vom neuen Menschen. So, jetzt kommen wir eben zum das neue Leben konkret. Ich werde jetzt hier aber gar nicht mehr auf jeden von diesen Versen eingehen. Ich glaube, dass es so, wie es eine Entscheidung braucht, das Werk vom alten Menschen abzulegen, braucht so eine Entscheidung, das Werk vom neuen Menschen zu tun. Das, was wir hier auf dieser Auflistung alles sehen. Aber wir sehen, dass wir das nicht aus unserer Kraft müssen tun, weil wir so gar nicht können, sondern dass Gott uns durch seinen Heiligen Geist die Kraft dazu schenkt. Ich werde die Verse da gleich einen nach dem anderen davor zeigen. Bei zwei oder drei sagen ja etwas dazu, die anderen werden einfach da schnell sein. Die können sie lesen. Und ich werde hier einfach Gott reden zu euch. Vielleicht zeigt er euch etwas oder merkt, oh ja, das ist etwas, was mich betrifft. Und wenn ihr das merkt, ich glaube, ja, dann können wir einfach Gott danken sagen, dass er uns das zeigt. Und wir können bitten, dass er uns Kraft schenkt, dass wir uns dadurch verändern. Also, Vers 25. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Zudem möchte ich noch kurz etwas sagen. Ich denke, mit dieser Falschheit kann hier noch etwas anderes gemeint sein, als dass wir einander einfach anlügen. Es entspricht nicht der Wahrheit, wenn wir einander vorspielen, dass alles in Ordnung ist, wenn es das gar nicht ist. Wenn wir uns voreinander sorgen, also würden wir uns in unserem Leben keine Anfechtung erleben. Wenn wir uns voreinander sorgen, als würden wir keine Fehler machen. Als hätten wir die Vergebung nicht nötig. Als würde es uns in jeder Situation gelingen, auf Jesus zu schauen und ihm zu vertrauen. Wenn wir uns sorgen, als hätten wir keine Zweifel, dann entspricht das auch nicht der Wahrheit. Und wenn wir gerne versuchen, voreinander das Gesicht zu wahren, irgendwie gut dazustehen, dann können wir einander auch gar nicht helfen, dort, wo wir es nötig haben. Wenn wir aber anfangen, miteinander über das zu reden, was wir nicht im Griff haben, und über das zu reden, was wir schon wieder den gleichen Fehler gemacht haben, dann merken wir plötzlich, dass wir gar nicht alleine sind mit dem, weil die anderen auch nicht perfekt sind. Und genau wegen dem treffen wir uns doch tagelang wieder, weil wir wissen, dass wir es ohne Jesus einfach nicht schaffen. Und wie wertvoll ist da, wenn wir Ermutigung bekommen, ein offenes Ohr oder jemand, der zulässt und einfach sagt, hey, komm, jetzt bete ich für dich. Vers 26. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Vers 27. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Ich habe am Anfang im Zusammenhang mit der Ausschweifung die Frage gestellt, ob der Umgang mit dem Internet für jemanden von uns ein Stolperstein sein könnte. In meinem Leben hat es eine Zeit gegeben, in der ich den Umgang mit dem Internet nicht im Griff hatte. Ich erzähle die Geschichte hier, weil ich beim Vorbereitag gemerkt habe, dass das eigentlich genau das ist, was in diesem Bibeltext steht. Die Entscheidung, der alte Mensch abzulegen, die Veränderung durch den Heiligen Geist und das neue Leben, das nachher kommt. Ja, ich habe in dieser Zeit heimlich Seiten und Bilder im Internet angeschaut, wo ich auch wusste, dass es nicht in Ordnung ist. Und das hat ihren Ursprung bei der fleischlichen Lust gehabt, um das halbwegs schön zu sagen. Und jedes Mal, wenn ich die Bilder heimlich angeschaut habe, hat es mir aufrichtig leid da. Ich wollte es niemandem anschauen. Und gleich habe ich es aber gern wieder gemacht. Ich glaube, dass ich dort so wie etwas wie in einen Wirbel beigekommen von Sünden. Kennt den Wirbel in Remmen, der sich so anzieht, wieder rauchen, wieder rauchen, wieder rauchen. Und ich war nicht in diesem Wirbel, weil mich jemand mit Gewalt dort reingesteckt hat. Und ich war in den Armen, dass ich dort reingesteckt wurde. Sondern ich war der, weil ich eine Versuchung nicht widerstehen konnte. Weil ich mich einmal entschieden habe, das zu tun, was ich wusste, dass es nicht gut ist. Und so habe ich dem Teufel Raum gegeben in meinem Leben. Und gegen wieder, wenn ich aus diesem Strudel auftauchte, für Luft zu riechen, hatte ich auch Zeit, für mich zu besinnen. Es hat mir eine Lehre was ich gemacht habe. Aber wegen dem war ich immer noch im Strudel. Und früher oder später hat es mich wieder angezogen. Und der Teufel der hat sehr viel Erfahrung drin, wie er uns versuchen kann und wie er uns verleiten kann, Sünde zu tun. Und ich glaube, wenn wir dem Teufel Raum geben in unserem Leben, wenn wir ihm Raum geben, dann müssen wir uns bewusst sein, dass wenn wir diesen Raum wieder zurückgewinnen, dann müssen wir gegen ihn kämpfen. Ich habe mir lieber erfahren, dass ich mit meiner Kraft, ohne Kraft von Jesus, ohne Kraft vom Heiligen Geist, keine Chance habe gegen die dunkle Macht. Als wir von lang noch auf die Zollbrücke gezügelt, hatte ich am Anfang in der neuen Wohnung zu Nacht viel Angst. Und es war nicht so eine Angst, dass jemand einbrechen könnte oder so. Es war mehr so wie eine Betreuung aus der unsichtbaren Welt. Es war wirklich nicht schön. Und wir haben nachher mal Martin Hunziker eingeladen für, für das Bett in unserer Wohnung. Der Martin hat dann noch ein paar Leute von der Gemeinde mitgenommen. Und eine ältere Frau, das Rösli, der kennt sie vielleicht auf euch, die Gabe hat, Geister zu erkennen und die im Namen von Jesus so vorzuschicken. Ja, am Anfang sind wir dann bei uns in der Stube auf dem Ruhebett gehockt. Das Rösli hat gesehen, wir hören jetzt zuerst mal, was uns der Heilige Geist sagt. Wir beten jetzt und einfach hören. Wir sollen doch gerade alle. Ich war ziemlich sicher, dass ich den Heiligen Geist nicht gehört werde. Ich habe es aber gleich probiert. Was mich am meisten abgelenkt hat, wenn wir auf den Heiligen Geist hören in diesem Moment, war, dass mir die Internetseiten gegen sie sind. Das hat mich auch gestört beim Hören auf den Heiligen Geist. Und es ist ziemlich lang gegangen, bis ich gemerkt habe, dass mir der Heilige Geist da vielleicht etwas zeigen will. Ich kann mir heute fast nicht mehr vorstellen, wie ich dann vor all den Leuten, die da waren, einfach erzählen konnte, was ich für ein Problem habe mit dem Internet. Ich bin aber sicher, dass mich der Heilige Geist zu diesem Bekenntnis gedrängt hat. Und ich einfach gewusst, dass es keinen Sinn macht, für eine Wohnung zu beten, wenn es in meinem Leben Bereiche gibt, wo ich dem Teufel einen Raum überlassen. Ja, und nachdem, dass wir in jedem Zimmer von der Wohnung gebetet haben, hat mir das Rösli ein Gebet vorgeredet, das ich nachbeten konnte. Und gleich nach dem Besuch ist klar geworden, dass etwas geändert hat. Ich konnte die Nacht wieder durch die Wohnung laufen, ohne Angst. Und ich bin aus diesem Wirbel befreit worden von Sünden. Jesus hat den Raum wieder eingenommen und die Herrschaftsverhältnisse waren wieder klar gewesen. Und so habe ich am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, dass Jesus am Kreuz über die dunklen Mächte triumphiert hat. Ich habe seitdem die Seite nie mehr aufgetan. Und es ist ja nicht so, dass mich das Thema jetzt nicht mehr interessiert, aber es ist so, dass der Sog, was vorher hatte, wo ich gar nicht richtig sagen konnte, ob ich das will oder nicht, das ist nicht mehr da. Und ich bin mir bewusst, dass wenn ich die Seite anschaue, dass ich dem Teufel Raum gebe. Und ich bin mir bewusst, dass ich die Seite vorziehe von Jesus. Und das will ich nicht. Darum entscheide ich mich wieder dafür, die Werke vom alten Menschen nicht mehr anzulegen. Und ich glaube, dass die Entscheidung von mir Kraft hat, weil Jesus mein Herr ist. Und das Erlebnis zeigt mir irgendwie auch, dass es wichtig ist, dass wenn wir miteinander reden, so wie wir es in einem Vers vorher gelesen haben, dass wir uns die Wahrheit halten. Dass wir einander unsere Sünden bekennen und dass wir auch füreinander beten. Und ich glaube, dass wir uns selber aus so einer Situation nicht befreien können. Und ja, ich bin Jesus unglaublich dankbar für das, was er da in meinem Leben hat. Vers 28. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Vers 29. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Im 2. Korinther 5 lesen wir, dass weil wir zu Jesus gehören, dass wir eine neue Schöpfung sind. Wenn wir einmal bei Jesus sind, dann werden wir eine neue Liebe bekommen. Aber der Geist von dieser neuen Schöpfung hat uns Gott als ersten Teil von diesem Erbe jetzt schon gegeben. Das heisst, wir sind wirklich eine neue Schöpfung. Der Leib ist noch der Alte, aber der Geist ist schon der Neue. Die Bibel beschreibt den Heiligen Geist als unseren Helfer oder Ratgeber. Er ist es, der uns Erkenntnis schenkt und Kraft, den alten Mensch abzulegen und den neuen Mensch anzulegen, nach dem Willen von Gott zu leben. Es soll also unser Bestreben sein, uns gäng wie mehr von diesem Geist zu bestimmen. Vers 31. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Sondern geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Etwas, was mir wichtig geworden ist, beim Überlegen für die Predigt, möchte ich zum Schluss noch sagen. Jesus ist gnädig und ohne seine Vergebung können wir das ewige Leben nicht bekommen. Das ist unmöglich. Ich glaube aber, dass wir gegen beides müssen sehen. Gottes Gnade und seine Gerechtigkeit. Wenn Jesus uns auffordert, das Werk vom alten Menschen abzulegen, und durch seine Kraft als neue Menschen zu leben. Wenn Jesus uns zu dem auffordert, ist es wichtig, dass wir die Worte ernst nehmen und dass wir uns wirklich nach dem richten. Scheinbar ist das den Epheser nicht gelungen. Ein bisschen mehr als 30 Jahre nach dem Epheserbrief, jetzt, wo wir davon geredet haben, hat Jesus durch Johannes nochmal zu dieser Gemeinde Ephesus geredet. Das ist dort in der Offenbarung bei diesen Sendschreiben Gemeinden. Und dort hier kommen die Epheser auch wieder vor. Und nachdem, dass Jesus dieser Gemeinde ein paar Sachen gesehen hat, die er freut, wie sie es machen, hat er gesehen, das ist Offenbarung 12, Vers 4. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Wir können es anders übersetzen. Ihr liebt einander nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Der Leuchter, das steht hier. Aha. Der Leuchter, der steht hier sinnbildlich für die Gemeinde. Jesus redet hier sehr klare Worte. Mir persönlich sprechen die Worte an. Und ich will mein Leben gerne wieder prüfen. Und ich will mich gerne wie mehr von Gottes Geist leiten. Dass er mich gerne wie mehr fähig macht, als neuer Mensch zu leben. Und ich wünsche mir das auch für jeden Einzelnen und jede Einzelne von euch. Wir wünschen mir das auch für uns als ganze Gemeinde. Amen.